Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen über jüdisch-islamische Bildungsarbeit an deutschen Schulen mit der Rechtsanwältin und Imamin Sayran Atesh. Wir kommentieren die BDS-Vorwürfe gegen die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo. Und auch das Thema Verschwörungstheorien beschäftigt uns hier in Fazit, weil nämlich die Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung sich damit am Abend beschäftigt hat. Sayran Atesh, sie ist Rechtsanwältin, Autorin, Frauenrechtlerin und Imamin. Sie tritt entschieden einem politischen Islamismus entgegen. 1984 wurde sie bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt. Immer wieder erhält sie Morddrohungen. Doch sie weicht nicht zurück. Sie verstummt nicht, sondern sie geht in die Öffentlichkeit. Sie engagiert sich zum Beispiel auch in der schulischen Bildungsarbeit. Im Mittelpunkt eine interreligiöse Verständigung. Dazu gab es heute in Berlin in der baden-württembergischen Landesvertretung ein Symposium. Bildung gegen Antisemitismus und Rassismus an deutschen Schulen. Sayran Atesh hat daran teilgenommen. Sie ist am Telefon. Frau Atesh, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Ich glaube, es ist ja wirklich klar, wie wichtig die Bildung gerade bei diesem Thema ist. Das weiß jeder. Das Wissen und Kennen, die Möglichkeit, darüber selbstständig zu denken und auch selbstständig zu sprechen, das ist das Ziel. Doch wie sieht es mit der Realität aus? Was erleben Sie denn, wenn Sie mit Schülerinnen und Schülern, mit Lehrerinnen und Lehrern über Antisemitismus und Rassismus sprechen?
Grundsätzlich finde ich das schon sehr tragisch und sehr traurig, dass gerade in dem Bildungsland Deutschland, wo wirklich in jeder Sonntagsrede, wenn es um Integration geht oder um das gute Zusammenleben, Bildung an erster Stelle steht. Bildung, 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 hat auch schon eine Bundesmigrationsbeauftragte gesagt. Und dennoch mangelt es genau an diesem Thema und an Schulen an dieser Stelle an Ideen, wie man mit den Menschen Bildungsarbeit macht, die aus verschiedenen Ländern, muslimischen Ländern und da auch wieder aus sehr kulturell unterschiedlichen Zusammenhängen, die nach Deutschland gekommen sind. Wie vermittelt man jetzt die Bildung, was man herkömmlich hier in Deutschland die letzten 40 Jahre als Bildungsvermittlung kennt? Also wie wir das umsetzen. Und ich denke, dass da große Fehler gemacht wurden, wenn man einfach so die Lehrpläne abgearbeitet hat und gemeint hat, wir machen jetzt die Curricula, die Lehrpläne so weiter wie bisher. Es ist nicht wichtig, dass sich die Schülerinnenschaft verändert hat. Es ist wichtig, dass wir den Stoff vermitteln. Und das ist nicht, hat nicht funktioniert. Und an dieser Stelle, zunächst mit der Kritik beginnend, kann ich sagen, dass dennoch sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer sehr engagiert sind unter Schulleitungen und sagen, wir müssen auf die kulturellen Besonderheiten, religiösen Besonderheiten und die Anforderungen auch der multikulturellen Gesellschaft eingehen und versuchen wirklich ihr Bestes außerhalb der Lehrpläne. Und das haben wir heute von einer Schülerin sehr deutlich und klar gehört. Sie hat gesagt, dann, wenn unsere Lehrer und Lehrerinnen uns die Möglichkeit gegeben haben, über diesen Lehrplanrand hinauszuschauen, wenn sie sich engagiert haben, haben sich unsere Welten geweitet.
Das sind die Voraussetzungen. Sie haben gesagt, es gibt keine Ideen, aber das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das sind ja Ideen, die sind vor Ort vorhanden natürlich.
Selbstverständlich, da muss ich mich korrigieren. Wenn ich sage, da gibt es keine Ideen, habe ich sehr allgemein gesprochen. Und ich finde auch, dass wir eine allgemeine Sprache und eine besondere Sprache haben müssen. Und allgemein und verallgemeinernd gesprochen, wünsche ich mir für ganz Deutschland diese Idee. Ich wünsche mir, dass wir eine Bildungsreform, eine radikale Bildungsreform umsetzen für die neue Zusammensetzung unserer Gesellschaft, für die Bildungsarbeit des 21. Jahrhunderts mit der immer mehr zunehmenden Digitalisierung und Anpassung auch an die Bedürfnisse der jungen Menschen. Und da ist es egal, aus welcher Ethnie, Rasse oder Kultur oder Religion sie kommen, sondern wir müssen wirklich an uns insgesamt als Gesellschaft arbeiten. Und das beweist sich auch wieder, wenn ich nicht verallgemeinere und die einzelnen großartigen Schulen und Lehrerinnen und Lehrer nehme, wie sie sich engagieren. Sie zeigen uns, wie es geht. Oder auch, wie ich gerade auf diesem Symposium sehen konnte, wie einzelne Menschen es schaffen, wie eine Zeitzeugin wie Ruth Weiß. Sie ist eine Zeitzeugin, die jetzt 99 Jahre alt ist und nicht müde wird, und das wurde uns heute von mehreren Schulen zurückgeblendet, wie begeistert die Schülerinnen und Schüler sind, wenn sie mit einem Zeitzeugen sprechen, einer Zeitzeugin, und dann sagen, mein Gott, diese Frau hat so eine Energie. Sie kommt mit so einer Lust und Energie und Leidenschaft, und man spürt gar nicht, man merkt nicht irgendwie nicht mal ansatzweise, dass sie erschöpft ist vom Erzählen, sondern sie erzählt weiterhin und immer wieder ihre Geschichte aus voller Überzeugung. Das ist, was bewegt.
Ruth Weiß, 1924 geboren. Sie war heute auch zugeschaltet, wie Sie gesagt haben, Frau Attesch. Eine Zeitzeugin mit großer Ausstrahlung und auch großer Wirkung. Wie sieht sie denn die aktuelle Lage nach dem Terrorangriff der Hamas, also diese aggressive antijüdische Stimmung auch in Deutschland?
Die sieht sie selbstverständlich sehr, sehr ernst und sehr traurig, beobachtet sie das Ganze und hat aber am Ende in ihrem Schlusswort gesagt, wir dürfen jetzt erst recht nicht übersehen, dass vielleicht, also die Zahlen hatte sie nicht, sie sprach von 40% der Zugewanderten, sagte, wir müssen sehen, dass diese Menschen mit ihrem eigenen Paket kommen. Und das ist die Besonderheit bei Ruth Weiß. Sie ist aus Deutschland geflüchtet vor Antisemitismus und hat in Südafrika Rassismus, Apartheid gegen Schwarze erlebt. Und genau diesen Blick hat sie am Ende auch nochmal gehabt auf unsere Gesellschaft. Sie hat gesagt, wir dürfen bei all dem Schrecklichen und Schlimmen, was jetzt passiert, und Deutschland ist nicht mehr das Deutschland, was es mal war. Es ist ein anderes Deutschland. Und man muss akzeptieren und realisieren, dass hier Menschen zugezogen sind, die eben nicht alle unsere Werte teilen. Und deshalb brauchen wir an dieser Stelle Sensibilität für die Nöte, für das Paket dieser Menschen, für deren Besonderheiten, die sie mitbringen. Gleichzeitig eben in den Dialog treten mit diesen Menschen darüber, was eigentlich dieses Land bedeutet, woher sie hingekommen sind.
Lassen Sie uns auch noch über das familiäre Umfeld sprechen von Schülerinnen und Schülern, Frau Attesch. Wie erreichen Sie denn zum Beispiel antisemitisch überzeugte Kinder? Die sind ja geprägt durchs Elternhaus, durch die Familie. Da besteht ja ein großer Druck auch bei diesen jungen Menschen, sich konform zu verhalten, konform zu denken.
Wir hatten eine Lehrerin von der Karl-von-Ossietzky-Schule. Sie sagte, sie versuchen die Eltern vor allem dadurch zu erreichen, indem sie alles, was nach außen geht, an die Eltern geht, in verschiedenen Sprachen wiederzugeben. Also das heißt, sie versuchen die Eltern ganz sensibel, kultursensibel in ihren Sprachen zu erreichen. Ich meine, ja, das ist schon richtig, aber am Ende des Tages reicht es nicht aus, etwas Schriftliches nach Hause zu schicken. Mein Reden ist seit Jahrzehnten, dass man hier aufsuchende Integrationsarbeit benötigt und vor allem, wenn man was Schriftliches nach Hause schickt, kann man nicht davon ausgehen, dass das gelesen wird, auch wenn es auf Arabisch, in den verschiedenen Dialekten, auf Türkisch geschrieben ist oder in Farsi. Das macht am Ende keinen Sinn, wenn die Eltern das nicht lesen, wenn vielleicht sogar ein Elternteil analphabeten ist. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du diese Leute nicht erreichen. Deshalb sage ich, dass es richtig in der Sprache der Familie auch etwas zu verschicken, schriftlich, aber nicht vergessen. Die allermeisten Menschen, die aus diesen Kulturen kommen, kommen aus einer Verbalkultur. Und das sage ich ganz ausdrücklich aus der Türkei kommend. Ich bin in Istanbul geboren, ich komme aus diesen Kontexten und werde auch nicht müde zu sagen, hört auf, mit den Zugewanderten so umzugehen, als ob es Bildungsbürger der Mitte wären. Also, das sind sie nicht.
Also der persönliche Kontakt ist immer ganz wichtig. Sie haben gesagt, aufsuchende Integrationsarbeit. Ja. Also man muss jemanden aufsuchen, ihnen begegnen.
Ja, man muss zu ihnen gehen. Und man muss vielleicht auch lernen, Tee zu trinken, lange und oft und viel. Wir haben das als System hier in Deutschland, aufsuchende Integrationsarbeit. Selbstverständlich gibt es überall Personalmangel. Aber was einfach hilft, ist, dass man mit den Menschen direkt in Kontakt tritt. Und deshalb sehr viel mehr Elternarbeit im persönlichen Kontakt. Das würde helfen, weil die Eltern nämlich wollen, dass ihre Kinder was erreichen. Und da muss man sie genau an dieser Stelle auch ansprechen. Ich sage ganz bewusst nicht an diesem Nerv treffen, denn das ist kein Nerv treffen und und seine eigenen Ziele verfolgen. Nein, man muss die Eltern da erreichen, wo ihre Bedürfnisse für ihre Kinder ja auch sitzen, nämlich das Bedürfnis, dass sie wollen, dass ihre Kinder was werden, was Besonderes, was Gutes aus ihnen wird, dass sie was lernen, eine gute Zukunft haben, ein gutes Auskommen und Einkommen, dass sie in Deutschland ankommen. Ja. Das ist das Allerbeste für ihre Kinder, was sie sich wünschen. Und da muss man sie ansprechen, also in die Schule holen. Wenn man schon nicht es schafft, zu ihnen in die Familien zu gehen, dann sie in die Schule holen, so oft es geht und mit ihnen kommunizieren.
Also keinen Nerv treffen, sondern vielleicht sowas wie eine gemeinsame Schwingung finden?
Ja, danke für dieses Wort. Das ist so positiv, muss man das eben formulieren. Ich möchte nämlich nicht verletzen. Wenn man einen Nerv trifft, dann klingt das alles so negativ. Nein, genau das, was Sie sagen. Eine Schwingung treffen in ein Gespräch, wo es halt wo es auch wirklich dann auch authentisch wird, wo man auch wirklich die Herzen erreicht.
Frau Attesch, Bildung ist ja ein langer Prozess. Allein die Schulbildung, die Schulausbildung dauert Jahre. Haben Sie denn Strategien kurzfristig, mittelfristig und langfristig? Gibt es da Unterschiede?
Ich habe neben der Moschee ja ein Bildungswerk gegründet und seit 6 Jahren machen wir die Erfahrung, dass wir mit Schulklassen, mit Lehrkräften große Erfolge haben, wenn wir in Kontinuität treten. Das heißt, wenn wir Schulklassen mehrmals aufsuchen. Was nicht funktioniert, das ist, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ist, dass wenn man zu einer Projektwoche mal einen Workshop macht. Das funktioniert nicht. Alles, was außerschulisch passiert oder von NGOs, von Dritten angeboten wird, muss auch eine gewisse Kontinuität haben. Demokratiearbeit, Demokratiebildung, Aufklärung ist eine Langzeitaufgabe. Und deshalb brauchen Schulen, Lehrkräfte, Dritte, die nicht in dieses Verhältnis Lehrer, Lehrkräfte und Schülerinnen grätschen, also im Sinne von, dass sie das spalten oder so, oder auch dieses Rollenverhältnis, was die Lehrkräfte haben zu den Schülern, dass sie da nicht raustreten müssen. Sie haben eine bestimmte Aufgabe. Da hilft es, Dritte dazu zu holen. Diese müssen aber die Chance haben, so wie wir eben auch mit unserem Bildungswerk, dass wir die Schülerinnen und Schüler mehrfach ansprechen können, nicht nur 90 Minuten in einem Jahr. Das hilft nicht. Diese Arbeit muss auch eine gewisse Kontinuität haben. Und meine Ideen dazu sind, dass wir Demokratiearbeit kontinuierlich an jeder Schule haben sollten, mit einem eigenen Demokratieraum vielleicht.
Sie haben, Frau Attesch, die Moschee erwähnt, die Sie gegründet haben. Die ist aber zurzeit geschlossen.
Unsere liberale Ibn Rushd-Goethe-Moschee ist geschlossen für die Öffentlichkeit, in dem Sinne, dass wir das Freitagsgebet nur noch unter Anmeldung mit Name, Anschrift und Geburtsdatum machen. Wir haben höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen, weil sehr viele Menschen gesagt haben, bitte schließt nicht, hört nicht auf, wir brauchen euch. Wir haben so viel Zuspruch bekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen weiter, aber unter höchsten Sicherheitsvoraussetzungen.
Bildung gegen Antisemitismus und Rassismus an deutschen Schulen. Das war das Thema dieses Symposiums heute in der baden-württembergischen Landesvertretung. Und daran teilgenommen hat auch Serhan Attesch, Rechtsanwältin, Autorin, Frauenrechtlerin und Imamin in Berlin. Frau Attesch, danke, guten Abend.
Danke, Herr Röcke, guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo. Gestern wurde bekannt, dass die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin vor 8 Jahren in einer Petition die BDS-Bewegung unterstützt hat. Eigentlich sollte die Autorin mit dem Peter-Weiß-Preis der Stadt Bochum ausgezeichnet werden. BDS ruft seit Jahren zum Boykott Israels auf, auch zum kulturellen Boykott. Der Schriftsteller und Kritiker Enno Stahl hat BDS heute hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur so beschrieben.
Man kann das ja mal platt zusammenfassen, was BDS eigentlich sagt. Kauf nicht beim Juden. Das kennen wir ja aus der Geschichte. Und das ist in Deutschland wirklich etwas unangenehm. Tatsächlich ist das jetzt eine richtige Gratwanderung geworden, ein echt heikles Thema. Ich denke aber wirklich, man muss das in jedem Einzelfall prüfen. Und es ist eben eine Debatte, die gerade extrem virulent ist in der gesamten Gesellschaft. Und deswegen bedarf es einer gewissen Sorgfalt.
Der Schriftsteller und Kritiker Enno Stahl. Also, der BDS-Vorwurf gegen die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo. Heute nun hat sie mitgeteilt, sie werde den Peter-Weiß-Preis der Stadt Bochum nicht annehmen. Die Hintergründe kommentiert von Stefanie von Oppen.
Und schon wieder steht in der Kunstszene der Verdacht einer Nähe zum BDS im Raum und damit der Vorwurf des Antisemitismus. Diesmal trifft es die deutsch-britische Autorin Sharon Dodua Otoo. Am Montag wurde ihr der Peter-Weiß-Preis der Stadt Bochum zugesprochen. Daraufhin gibt es einen reißerischen Artikel auf dem Blog Ruhrbarone. Er erhebt den Vorwurf, Dodua Otoo habe Sympathien mit eben diesem BDS. Sie habe auf der Seite Artists for Palestine UK einen Aufruf zum Boykott unterschrieben. Der Stadtrat von Bochum beeilt sich daraufhin, eine Stellungnahme zu verfassen, in der versichert wird, dass man in den Texten von Otoo keinerlei Hinweise auf Antisemitismus gefunden hätte. Man wolle nun aber doch prüfen, ob die erhobenen Vorwürfe zutreffen. Wenn ja, wolle man sich dafür einsetzen, dass der Preis, der ausgerechnet nach einem jüdischen Autor benannt ist, nicht an Otoo vergeben wird. Diese Informationen laufen über die Agenturen, überall wird berichtet. Die FAZ titelt sogar Bochum stoppt Vergabe des Peter-Weiß-Preises. So weit war es ja noch gar nicht. Und all das, ohne die Autorin selbst dazu gehört zu haben. Die weilt gerade in Australien. Mittwochnachmittag erreicht den Stadtrat von Bochum schließlich ein Brief der Autorin. Darin drückt sie all ihre Empathie für die Opfer des Hamas-Massakers aus. Zitat: Ich bedauere zutiefst, dass es uns, die nicht persönlich betroffen sind, nicht gelungen ist, unser Beileid und unsere Solidarität sichtbarer und hörbarer zu machen, dass viele jüdische Menschen auch hier in Deutschland sich alleingelassen fühlen müssen. Es ist eigentlich eine Zeit fürs Innehalten, fürs Zuhören, für Empathie. Darum sollte es gehen. Zitat Ende. Den Boykottaufruf des BDS habe sie vor 8 Jahren unterschrieben und das bedauere sie jetzt sehr. Ihr sei es darum gegangen, schreibt sie, Zitat, mich als Individuum solidarisch mit dem gewaltlosen Widerstand Kulturschaffender in Palästina positionieren zu wollen. Diejenigen, die meine künstlerische, kuratorische und aktivistische Arbeit kennen, wissen, dass es mir vor allem darum geht, Worte zu finden, das Gespräch zu suchen, im Dialog zu bleiben. Daher distanziere sie sich heute von der damaligen Petition und bemühe sich mit anwaltlicher Unterstützung, ihren Namen von der Liste zu entfernen. Schließlich erklärt sie, dass sie den Preis der Stadt Bochum nicht annehmen möchte und schlägt vor, das Preisgeld von 15.000 Euro einer gemeinnützigen Organisation zu stiften. Das sind kluge, glaubwürdige Worte, die unsere Anerkennung verdienen. Sie zeigen auch, dass gerade wir als Medien eine Sorgfaltspflicht haben und vielleicht lieber einmal innehalten, bevor wir eine Nachricht verbreiten, die schwerste Vorwürfe erhebt. Dodua Utu hat den Aufruf zum Boykott vor 8 Jahren unterschrieben. Wenn sie sich jetzt nach allem, was seitdem vorgefallen ist, aus tiefstem Herzen distanziert, dann ist das glaubwürdig. Erst kürzlich wurde eine Ausstellung der jüdisch-südafrikanischen Künstlerin Candice Braids in Saarbrücken abgesagt, weil sie in Bezug auf den Umgang der rechten israelischen Regierung mit den Palästinensern das Wort Apartheid in den Mund genommen hatte. Wenn sogar Juden und Jüdinnen wegen ihrer Kritik an der israelischen Regierung Antisemitismus vorgeworfen wird, dann wird es endgültig absurd. Der Fall erinnert auch an die Debatte um Adania Shibli. Die palästinensische Autorin sollte für ihren Roman Eine Nebensache den Liberaturpreis bekommen, ein Preis für Autoren des globalen Südens. Der Roman war viel gelobt worden, bis der Autorin kurz nach dem 7. Oktober in einem Artikel in der Taz Antisemitismus und BDS-Vorwürfe gemacht wurden. Der Artikel sorgte für große Aufregung, was dazu führte, dass der Preis zwar nicht entzogen wurde, aber die Preisverleihung nicht wie geplant auf der Buchmesse stattfand. Die Vorwürfe des Taz-Journalisten wurden von vielen Seiten überzeugend entkräftet. Mehrere jüdische Autorinnen lasen auf der Buchmesse spontan aus dem Buch Shiblis. Aber zurück zu Dodua Utu. Der Fall zeigt einmal mehr, dass die Stimmung enorm aufgeheizt ist und die Nerven blank liegen. Klar sollte uns allen sein, wer sich wahllos gegen alles richtet, was aus Israel kommt, ist tatsächlich anti-israelisch, wenn nicht sogar antisemitisch. Wenn es um BDS und Solidaritätsbekundungen mit Gaza geht, sollten wir sehr genau hinschauen, wer sich wann und wie äußert. Reflexartig Antisemitismus zu unterstellen, hilft allerdings niemandem. Wenn alles, was im Entferntesten als Provokation gelten könnte, vorschnell abgesagt und zum Schweigen gebracht wird, dann hat das fatale Folgen und es wird sehr still und sehr langweilig im Kulturbetrieb. Denn, und mit diesen Worten zitiert Sharon Dodua Utu in ihrem Schreiben Peter Weiß, um die Wahrheit zu finden, muss man diskutieren.
Die BDS-Vorwürfe gegen Sharon Dodua Utu, die Hintergründe waren das, kommentiert von Stefanie von Oppen. Es sind Fantasien oder Erzählungen, Spinnereien oder abstruse Gedankenspiele und trotzdem reden wir oft von Verschwörungstheorien. Theorie, das klingt nach Wissenschaft und ist doch meilenweit davon entfernt. Heute hat sich die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Frankfurt am Main mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Und führende deutschsprachige Linguistinnen und Linguisten sowie Philosophen und Journalistinnen dazu eingeladen. In 2 Podiumsrunden haben sie über die gesellschaftliche Dimension von Verschwörungserzählungen diskutiert und über sprachliche, kommunikative und mediale Dimensionen. Ludger Fittgau hat zugehört, er ist zugeschaltet. Herr Fittgau, guten Abend.
Hallo Herr Rücke, grüße Sie.
Verschwörungstheorien, das ist ja ein zumindest problematischer Begriff. Warum benutzt nun die Akademie, die ja sehr sorgfältig, sehr sorgsam mit Sprache umgeht und zum Beispiel auch den Büchnerpreis verleiht, warum benutzt sie genau diesen Begriff?
Ja, die diskutieren schon auch Alternativen, die haben Sie gerade schon genannt, Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen, solche Alternativen gibt es sprachlich. Aber Nicola Gess, eine Professorin für Literaturwissenschaft von der Uni Basel, hat mehrere Argumente gebracht, warum man doch bei Verschwörungstheorien bleiben sollte.
Ich habe Präferenzen. Ich spreche in der Regel von Verschwörungstheorien. Also ich bleibe eigentlich bei dem Begriff. Und zwar zum einen, weil ich glaube, dass der Begriff der Verschwörungstheorie etwas fasst, was sehr wichtig ist für sehr viele Verschwörungstheorien, nämlich die Mimikrie an Wissenschaft oder an Theoriebildung. Das heißt, Viele Verschwörungstheorien gleichen sich an oder passen sich eigentlich an, Mimikry, an zum Beispiel Formen wissenschaftlichen Arbeitens, etwa Fußnoten, verweisen auf Expertinnen und Experten. Und das ist also, glaube ich, etwas, was in dem Begriff der Theorie, diese Mimikry an Wissenschaft, ganz gut wiedergespiegelt wird. Außerdem ist es der etablierteste Begriff.
Ja, also man sieht, die Sprachwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, die sehen natürlich auch die Texte, die Verschwörungstheorien ja auch sind Texte und sehen eben die Nähe zur richtigen Wissenschaft.
Warum glauben denn Menschen überhaupt an Verschwörungstheorien? Das war ja, glaube ich, so etwas wie eine Leitfrage dieser Veranstaltung. Wurde diese Frage beantwortet, Herr Fittgau?
Ja, ich fand es interessant, dass zumindest ein Begriff stark gemacht wurde, nämlich der Begriff der Selbstermächtigung. Also es ist ja so, dass unsere modernen Gesellschaften sind halt komplex, sie sind zusammenhängende Systeme. Oft kann man wirklich nicht sagen, wie hängt alles zusammen. Und dann kommt eben eine Verschwörungstheorie daher, die sagt, mächtige Individuen ziehen im Hintergrund die Strippen, kleine Gruppen manipulieren uns. Und wer diese Manipulation durchschaut, der kann auch dagegen arbeiten, kann sich sozusagen dagegen selbst ermächtigen, kann die Gesellschaft dann durchschauen und sich selbst wirksam machen. Das ist sozusagen eine Erklärung, die auf den Soziologen Boltanski zurückging, die heute Abend gebracht wurde, fand ich interessant.
Wir haben eben schon über Antisemitismus gesprochen und auch in diesem Zusammenhang mit Verschwörungstheorien ist das natürlich ein Begriff. Verschwörungstheorien und Antisemitismus, das scheinen ja siamesische Zwillinge gewissermaßen zu sein. Wie wurde denn dieser Zusammenhang heute diskutiert?
Da haben mehrere Wissenschaftler, auch Sprachforscher gesagt, wenn sie die Texte durchgehen im Netz, wenn sie sozusagen auch quantitativ sich das anschauen, dann ist es schon ganz durchschlagend, dass eben Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien mit Antisemitismus einhergehen. Tatsächlich, also sowas wie siamesische Zwillinge sind, Sie haben es gesagt. Franzi von Kempis, eine Journalistin und auch Internetaktivistin gegen Hate Speech, hat ein aktuelles Beispiel aus dem Krieg Gaza-Israel gebracht.
Es gibt ein Video aus, ich glaube, den USA, das letzte Woche produziert wurde und auf TikTok und auf Instagram viral ging. Und in diesem Video erklärt ein Mann unter anderem den Zusammenhang zwischen der Geiselbefreiung, also die Geiseln, die freigelassen werden, und dass die israelische Regierung sich jetzt darauf eingelassen hat, weil zum Black Friday alle wieder einkaufen sollen. Auch in Israel. Und setzt damit eine Verknüpfung zwischen einem der schlimmsten Massaker, was Israel jemals erlebt hat, inmitten eines fürchterlichen Krieges, der Zehntausende zivilistische Opfer schon gefordert hat, auf die Basis allen, also die Urverschwörungstheorie Juden und Geld.
Ja, Jude und Geld, das ist ja wirklich ein Mythos, der seit Jahrhunderten besteht und der in diesen Verschwörungserzählungen immer wieder auftaucht.
Ich hatte es schon gesagt, es waren auch LinguistInnen auf dem Podium. Mit welchem spezifischen Blick schaut denn die Linguistik auf dieses Phänomen?
Ja, die gucken natürlich genau hin, welche Verschwörungstheorien haben einen Sprachbezug. Also wo, wenn es konkret um Sprache geht, zum Beispiel das Gendern, ja, das ist ja ein großes Thema, auch das gerade auch von der AfD sehr stark gemacht wurde. Und solche Dinge werden gesucht. Es war Henning Lubin, der Leiter des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, der dazu auch ein Beispiel brachte.
Es gibt bestimmte Verschwörungstheorien, die spezifisch mit sprachlichen Gegenständen sich befassen. Historisches Beispiel, Rechtschreibreform. Und das ist schwer zu fassen, denn da gibt es Gründe für, die zu machen, und es gab Gründe dafür. Es gibt auch sehr gute Gründe, dass man sagen kann, das ist nicht so toll, das zu machen. Das sind also wirklich rationale Gründe. Aber es gibt sozusagen bei diesen ablehnenden Gründen dann eben auch die, die sagen, die wollen da sozusagen die deutsche Kultur zerstören, die wollen endgültig das durchsetzen, dass wir hier, was weiß ich, uns abkoppeln von der historischen Tradition der deutschen Sprache und so weiter, aus politischen Gründen und weil es alles von links kommt und so weiter. Im Grunde genommen eine irgendwie da drin verborgene, sprachbezogene Verschwörungstheorie.
Also ob das wirklich verborgen ist oder ob es nicht offensichtlich ist, darüber kann man diskutieren. Aber dass es sowas gibt wie sprachbezogene Verschwörungstheorien, das wurde heute Abend sehr deutlich.
Verschwörungstheorien und wie sie sprachlich glaubhaft gemacht werden. Eine Debatte der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in der Evangelischen Akademie Frankfurt am Main. Vielen Dank, Ludger Fittgau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Der Deutsche Journalistenverband verbittet sich Belehrungen aus der Politik zu den Themen Judentum und Israel. Die Berichterstattung deutscher Medien in den zurückliegenden Jahrzehnten zeige eindrucksvoll, dass sich die Journalisten der deutschen Verantwortung für die Juden und den Staat Israel sehr bewusst seien, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Beuster. Er reagierte damit auf eine Forderung des grünen Politikers Trittin, deutsche Medien sollten sich zur Unterstützung Israels verpflichten, nach dem Vorbild des Springer Verlags. Dort müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schriftlich ihre Unterstützung für das jüdische Volk und das Existenzrecht Israels bekunden. Wohin gehören die Friesteile des Parthenon? Der Eklat um die Rückgabe von Kunstschätzen aus dem British Museum an Griechenland sorgt für Kritik an Großbritanniens Premierminister Sunak. Medien in beiden Ländern nannten seine kurzfristige Absage eines Treffens mit seinem griechischen Kollegen Mitsotakis peinlich, kindisch und unprofessionell. Die britische Times zitierte Außenminister Hierapetrides mit den Worten, die Ausladung sei eine massive diplomatische Taktlosigkeit. Sunak hatte die Absage damit begründet, Mitsotakis habe mit einem Interview eine Vereinbarung gebrochen, das Thema nicht öffentlich anzusprechen. Der Grieche hatte gefordert, London solle die Friesteile des Parthenon-Tempels der Akropolis zurückgeben. Der Streit um den Besitz der Altertümer währt seit Jahrzehnten. Der ungarische Philosoph Mihály Vajda ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte die Ungarische Akademie der Wissenschaften mit. Vajda war ein prominenter Dissident im Kommunismus. Als Angehöriger der Budapester Schule nahm er zunehmend liberale Positionen ein. 1973 schloss ihn die damals herrschende kommunistische Partei aus und belegte ihn mit einem Berufsverbot. Im Zuge der demokratischen Wende 1989-90 wurde er rehabilitiert. Seine Fachgebiete waren unter anderem die deutsche Philosophie des 20. Jahrhunderts und die Analyse totalitärer Gesellschaften. In Ungarn galt er als erstrangiger kritischer Interpret der Philosophie Martin Heideggers. Auf Deutsch erschienen von ihm unter anderem Russischer Sozialismus in Mitteleuropa, Die Krise der Kulturkritik und Meine Gespenster, Essays zur Zeitgeschichte. Rapper Apache 207 ist in Deutschland der meistgestreamte Künstler des Jahres. Das teilte der Streaming-Anbieter Spotify mit. Der 26-Jährige ist nicht nur der meistgehörte Künstler. Sein gemeinsamer Song Komet mit Udo Lindenberg ist unter Spotify-Nutzern in Deutschland mit rund 176 Millionen Mal auch das meistgestreamte Lied des Jahres. Auch bei Apple Music liegt Komet vorn. Das dazugehörige Video wurde mit 59 Millionen Klicks das meistgesehene Musikvideo bei YouTube Deutschland in diesem Jahr. Weltweit ist sowohl bei Spotify als auch bei Apple Taylor Swift die erfolgreichste Künstlerin.
Zwei sehr unterschiedliche Animationsfilme kommen morgen in die Kinos. Da ist einmal der große Weihnachtsfilm von Disney, Wish. Der richtet sich, keine Frage, alle Jahre wieder, in erster Linie natürlich an Kinder und Familien. Und dann ein Animationsfilm für Erwachsene, Die Sirene von Sepideh Farsi. Diese Iranerin lebt seit fast 40 Jahren in Frankreich. Ihr Film erinnert an den Ausbruch des iranisch-irakischen Krieges 1980 in der südiranischen Hafenstadt Abadan. Jörg Taschmann hat beide Filme gesehen. Er wird sie uns nun vorstellen. Herr Taschmann, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie erinnert denn die iranische Regisseurin Farsi an diesen ja in Europa längst vergessenen Krieg, diesen sehr brutalen Krieg, der ja 8 lange Jahre gedauert hat?
Also es beginnt eigentlich mit einer sehr eindrucksvollen Szene. Jungs spielen Fußball und es gibt einen Elfmeter. Und der 14-jährige Omar, der im Tor steht, der sieht plötzlich nicht mehr genau auf den Ball, der auf ihn zufliegt, weil auf der anderen Seite von seinem Sichtwinkel plötzlich Bomben in eine Raffinerie einschlagen. Also erst sieht man Kampfflugzeuge und dann wie diese Bomben einschlagen. Und hören wir mal ein bisschen in den Trailer von dem Film hinein.
Auf den Sieg! Weg geht an die Front.
Ja, ich weiß.
Solange Abed an der Front ist, bleibe ich in Abadan.
Und eben dieser Omer muss schnell Verantwortung übernehmen. Seine Mutter flieht mit den jüngeren Geschwistern. Der ältere Bruder hat sich zum Krieg gemeldet, das haben wir gerade auch gehört. Und Omer bleibt dann eben mit dem Großvater zurück und liefert in der immer mehr zerbombten und zerstörten Stadt Essen aus, lernt dabei ganz unterschiedliche Menschen kennen und will versuchen, die immer stärker angegriffene Stadt mit einem Boot zu verlassen, das aber erstmal instand gesetzt werden muss. Also ist schon ein riesengroßes Boot, ja.
Wie kann denn so eine Geschichte mit den Mitteln des Animationsfilms dargestellt werden? Ist das jetzt ja fotorealistisch? Ist das abstrakt? Wie schafft es denn auch die Regisseurin, ja, den Zuschauer auch emotional mitzunehmen? Ich denke, darum geht's ihr ja auch.
Na, es ist ein sehr sparsam an Realismus angelehnter 2D-Animationsfilm, der ästhetisch und auch thematisch mich an Waltz with Bashir des israelischen Filmemachers Ari Vollmann erinnert hat, der ja damals seinen persönlichen Erlebnisse während des Libanonkriegs 1982 da auch thematisierte. Und in die Sirene fällt es zunächst nicht so leicht, dieser ganzen Handlung zu folgen. Man weiß gar nicht genau, wann dieser Krieg ausgebrochen ist, wie lange er gedauert. Das wird einem auch alles nicht gesagt. Also danach muss man noch ein bisschen recherchieren, wenn man dann möchte. Und man muss sich dann so langsam auch diese Puzzlestücke zusammensetzen, was einem jedoch mit zunehmender Dauer eigentlich immer besser gelingt. Und es wird schon ganz deutlich, wie sinnlos dieser Krieg ist. Der Junge will dann auch an die Front und dann sagen ihm aber auch ältere Soldaten, nein, du hast hier nichts zu suchen, das bringt überhaupt nichts, geh mal schön wieder nach Hause. Und man merkt eben auch, es ist 1980, die iranische Revolution ist noch ganz frisch, gerade mal ein Jahr alt. Es gibt all diese absurden neuen Regeln, es darf nicht mehr gesungen werden beispielsweise, es darf kein Alkohol mehr getrunken werden. Und für die Militärs, die wohl auch teilweise noch die Militärs der alten Schule sind, die fluchen dann eben auch auf diese Mullahs, die immer Gott beschwören, aber sie sind militärisch in einer aussichtslosen Lage. Und dieser harte Realismus wird dann auch wieder durch so eine Art magischen Realismus, durch märchenhafte Einschübe gebrochen. Und diese Mischung geht auch nicht immer auf, fand ich. Aber das verhindert da, dass man eben nur so einen reinen Kriegsfilm sieht. Und das ist auch natürlich ein Coming-of-Age-Film. Ist auch die Geschichte eines Jungen, der zum Beispiel ein schönes Mädchen sieht und dann gucken sie sich in die Augen. Also diese Elemente hat das auch. Das lockert das dann auf und zeigt, dass man trotz des Krieges eben auch noch Träume und Ideale haben kann.
Das klingt, Herr Taschmann, so ein bisschen nach Ja, aber. Ist das auch Ihr Fazit?
Na, nicht ganz. Also ich finde, man braucht ein bisschen Geduld, um sich auf dieses Werk einzulassen. Der Film beginnt so ein bisschen holprig, ist auch sparsam animiert, aber ich finde, er wird dann zunehmend beeindruckend und hat dann immer bessere Momente. Und vor allen Dingen erinnert dieser Film eben auch an eine Epoche im Iran, die eben lange her ist und die es eben auch nicht mehr gibt. Mhm. Der hat dann auch so einen melancholischen Grundton. Also es ist für mich dann schon mehr ein Ja als ein Aber.
Jetzt zum zweiten Film, den Sie uns vorstellen. Das ist so etwas wie ein komplettes Gegenprogramm, natürlich Wish aus dem Hause Disney. Es geht um einen Zauberer, der zwar Wünsche erfüllen kann, diese aber nicht unbedingt erfüllen will. Geht denn von diesem Film ein Zauber aus?
Ich würde sagen, bedingt. Also der Film spielt in einer südlichen Fantasiestadt, Rosas, in der der Zauberer Magnifico zum Herrscher aufgestiegen ist und er könnte die Wünsche seiner Untertanen eben erfüllen. Er sammelt sie aber erstmal nur ein, hat sie in einem riesigen Raum in seinem Schloss alle praktisch aufbewahrt. Es sind so wie mit Bildern gefüllte Luftblasen. Hauptfigur ist die 17-jährige Asha. Ihr Großvater ist gerade 100 Jahre alt geworden. Sie würde gerne für Magnifico arbeiten und sie wünscht sich, dass in so einer Zeremonie nun endlich auch der Wunsch des Großvaters ihm gewährt wird. Aber dieser Magnifico entpuppt sich dann als so ein machtgieriger Tyrann, der die Wünsche einfach nur aufbewahrt und er stiehlt die Wünsche. Auch in dem Moment, wo man den Wunsch abgibt, hat man ihn nämlich auch vergessen.
Der machtgierige Tyrann, wird das dann jetzt ja zum klassischen, ja, wie kann man sagen, zur simplen Geschichte gut gegen böse oder hat Wish auch sowas, ja, was Poetisches, was Fantasievolles?
Also einerseits ist das eine sehr überschaubare Geschichte, wie sehr viele amerikanische Mainstream-Filme, gerade auch aus dem Hause Disney der letzten Jahre, durchsetzt mit sehr bemüht politisch korrekten Botschaften, Diversität, ein bisschen Hauch von MeToo, finde ich aber immer nicht unbedingt organisch, sondern so ein bisschen aufgesetzt, auch in diesem Film. Wohltuend allerdings fand ich, dass es hier eine echte Rebellion gibt. Also Asha lehnt sich wirklich auf, hier wird wirklich zur Revolution aufgerufen. Das ist ja nun in amerikanischen Filmen auch nicht unbedingt immer so. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und da hat der Film auch gewissen Charme. Dann kommt noch so ein neuer Gegenspieler, ist so ein kleiner, süßer, niedlicher Stern, der kann auch ein bisschen zaubern. Also das hat so die schönen Momente dieses Films. Da ist man dann auch drin, was mich immer wieder total rausgebracht hat. Ich habe noch nie in einem Disney-Film so schlechte Songs gehört, die so unmelodisch klangen und die dann auf Deutsch auch, fand ich, sehr holprig übersetzt waren. Also das hat mich dann immer wieder rausgerissen. Es wird viel zu viel gesungen in diesem Film. Eigentlich kann das ja auch eine Stärke von Disney sein. Aber da haben sie wirklich, ich weiß nicht, ob sie an der Musik gespart haben, keine Ahnung. Ich fand wirklich die Musik absoluten Downer, hat mich immer wieder rausgebracht. Aber mal sehen, wie das dann die Kinder sehen. Ich glaube, die sehen das nicht so kritisch.
Zwei neue Animationsfilme, Die Sirene der iranischen Regisseurin Sepideh Farsi und Wish aus dem Hause Disney. Vielen Dank, Jörg Taschmann.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Vorhin hat die Rechtsanwältin und Imamin Seyran Ateş über die Bedeutung der Bildung gesprochen für eine interreligiöse Verständigung. Jetzt wollen wir das Thema Bildung noch einmal musisch aufgreifen. Wer Musikschulen schließt, der gefährdet die innere Sicherheit. Das hat der Politiker Otto Schily als Innenminister mal gesagt und damit den Wert der musikalischen Bildung auf den Punkt gebracht. Das Zuhören und Üben, das Selbstbewusstsein, das sich entwickelt, wenn man sein musikalisches Können zeigen durfte, das Miteinander, das gemeinsame Reagieren und Fühlen und sich Ausdrücken, das ist ein unglaublicher Gewinn im umfassenden Sinn. Das klingt jetzt sehr allgemein, sehr konkret. Hören wir jetzt, was diese Worte musikalisch bedeuten, in dem Beitrag von Elke Ottenschläger bei einem Workshop des Trompeters Till Brönner mit jungen Frankfurter Musikerinnen und Musikern. One, two, three,
lange ist's nicht mehr hin bis zum großen Auftritt. Am 24. Januar geht's für die Jugend Big Band der Musikschule Frankfurt auf die Bühne. Ein Konzert in der Alten Oper steht an. Mit dabei sind auch diese drei Nachwuchs-Jazzer.
Ich heiße Nora, ich bin 17 und ich spiele Bass.
Ich bin Jan, ich bin auch 17 und ich spiele aber Altsaxophon.
Ich bin Arthur, ich bin 18 und ich spiele Baritonsaxophon.
Das geplante Konzert ist aber nicht irgendein x-beliebiges. Die Jugendlichen werden mit Till Brönner auf der Bühne stehen, einem der erfolgreichsten deutschen Jazz-Trompeter. Er ist zurzeit Residenzkünstler in der Alten Oper.
Ich freue mich, dass ich hier im Rahmen meiner Residenz in der Alten Oper die Möglichkeit habe, mich dem Nachwuchs zu widmen und aus meiner ganz persönlichen Sicht weiterzugeben, warum diese Musik für mich immer noch das Spannendste ist, was man eigentlich machen kann. Und gerade der Austausch mit jungen Menschen ist es, der mich darin nochmal bestätigt. Und insofern sind solche Tage mindestens so inspirierend, wie mich einem neuen Projekt auf Augenhöhe mit anderen Musikern zu nähern, weil ich für mich ganz persönlich was mit nach Hause nehme.
At School heißt dieses Projekt, das nun bereits zum dritten Mal stattfindet. Es bringt Jazzgrößen mit jungen Frankfurter Nachwuchsmusikern zusammen. Im Hintergrund stehen noch weitere Träger, wie die Musikschule und die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Sie wollen den Jazz bei jungen Leuten beliebter machen. 4 Nachwuchsbands werden beim Konzert im Januar dabei sein. Und jeder Band widmet Till Brönner auch einen eigenen Workshop.
Nochmal, langsamer.
Improvisieren heißt das Zauberwort im Jazz. Sich also in die Musik einzufühlen, dass man auch ohne Noten tolle musikalische Einfälle hat, die auch noch zu dem passen, was die anderen gerade spielen. Und der erste Schritt dahin ist, einfach nachzuspielen, was man gerade hört. Oder dass man es erstmal singt, bevor man sein Instrument nimmt. Für Brönner ist der Jazz wie eine Sprache, die erstmal gelernt werden muss. Durch Üben und Gucken, was die anderen Musiker so machen, kann man irgendwann dann auch mitreden.
Wenn ich möglichst viele Vokabeln gelernt habe, bin ich plötzlich in der Lage, mit diesen Vokabeln in einer anderen Sprache etwas zu sagen, was ich eigentlich sagen möchte. Und das ist das, was ich jungen Musikern versuche, auf dem Weg auch über diese Hemmschwelle, die sie anfangs oft zeigen, mitzugeben.
Bei den Nachwuchsmusikern kommen Till Brönners Tipps gut an. Jazzbegeistert sind sie ja sowieso schon. Sonst würden sie ja nicht in einer Jazzband spielen, sondern in einem klassischen Orchester. Aber da gibt's große Unterschiede, erklärt Bassistin Nora.
Im klassischen Orchester, wenn du 4 Bässe hast, wenn du da mal eine Note aussetzt, merkt niemand, stört keinen. Aber wenn man in der Jazzband ist, wenn du eine Note aussetzt oder so, bleibt die ganze Band stehen. Das ist ganz, ganz gruselig. Aber man hat halt auch das Gefühl, dass man gebraucht wird und dass alles, was man macht, irgendwie auch was bedeutet.
Und dass der Workshop und das Konzert ihnen viel bedeutet, das spürt man. Die Begegnung mit dem Star-Trompeter Till Brönner hat den Frankfurter Jugendlichen so richtig Lust auf noch mehr Jazz gemacht.
Ja, mein wichtigster Eindruck, auf jeden Fall sein Satz, was du nicht singen kannst, kannst du auch nicht spielen. Das habe ich auch nochmal gelernt, weil das ist erheblich was ausmachen kann im Improvisieren.
Am interessantesten fand ich, dass Till Brönner sich auch wirklich die Zeit genommen hat, mit jedem Einzelnen zu improvisieren und auch ganz viel aus seinem eigenen Leben erzählt hat.
Also der Workshop für mich ist ziemlich cool gewesen. Ich fand, Till Brönner hat eine gewisse Ruhe, die sehr hilfreich war, weil man immer sich so ein bisschen angespannt fühlt, wenn man denkt, okay, jetzt muss ich was spielen oder sowas. Aber das war irgendwie gar nicht da. Es war eine sehr ruhige, angenehme Probe. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen.
Der Jazz-Trompeter Till Brönner probt mit Frankfurter Schülern, beobachtet und belauscht von Elke Ottenschläger. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute wieder von Ulrike Timm.
Die Laune ist mies, die Weltlage katastrophal. Sollte man nicht mal dorthin gehen, wo es nicht mehr tiefer geht? Das dachte sich die Zeitautorin Berit Dieselkämper und suchte nach Deutschlands tiefstem Punkt. Nach dem Ort, wo man sagen kann, von hier an geht's bergauf. Und sie fand ihn auch. 3,54 Meter unter normalen Null im schleswig-holsteinischen Neuendorf-Sachsen-Bande. 3,54 unter normal Null, das ist zwar im Weltvergleich nicht viel, der tiefste Punkt der USA liegt 86 Meter unterhalb des Meeresspiegels, eine bestimmte Stelle am Ufer des Toten Meeres gar 413 Meter, aber die tiefste Landstelle Deutschlands, ordentlich vermessen vom Katasteramt Itzehoe, ist ein Parkplatz. Eignet sich also per se als Wendepunkt. Betrachtungen von dort packt die Zeit in eben diesen schönen Text. Von hier an geht's bergauf. Trotzdem, wir bleiben erstmal unten. Nach fast 50 Jahren erhält die Öffentlichkeit nämlich Zutritt zu einem faszinierenden Kellerloch in Florenz. Michelangelos Geheimzimmer. Das vermeldet die Süddeutsche Zeitung. Es handelt sich um einen geheimnisvollen Raum voller Wandzeichnungen, die sollen vom großen Michelangelo sein. Womöglich hat sich das Kunstgenie hier versteckt, als der Maler Krach mit Gönnern und Geldgebern hatte. Erwiesen ist das nicht, aber Marc Beise durfte dem Ort, der lange als Kohlenkeller genutzt wurde, einen Besuch abstatten. Und der ist wirklich exklusiv. Nur 100 Leute pro Woche dürfen rein, nur 4 gleichzeitig. Und alle 15 Minuten wird das Licht gelöscht, damit die Zeichnungen keinen Schaden nehmen. Nicht auszudenken, was wäre, wenn die Michelangelo-Zeichnungen vielleicht doch nicht oder nur teilweise vom Meister selber stammten. Das ganze Geschäftsmodell der Stanza Segreta, des geheimen Zimmers, ginge flöten. Aber falls Sie sich einen Platz sichern wollen oder ein wirklich exklusives Weihnachtsgeschenk suchen, der Keller findet sich im Gewölbe der Medici-Kapellen im Herzen von Florenz. Trotz Krieg, Isolation und Zensur erlebt Moskau gerade einen Boom hochkarätiger Kunstausstellungen und die FAZ-Autorin Kerstin Holm hat erkundet, warum das so ist. Da derzeit Kunstschauen mit internationaler Beteiligung kaum möglich sind, präsentieren Russlands große Museen ersatzweise westliche Werke aus einheimischen Beständen. Da kommen dann staunenswerte Goyas oder El Grecos ans Licht. Bei der zeitgenössischen Kunst dagegen sieht es in den offiziellen Museen mau aus. Waffen, Putin, Friedenstauben sind tabu. Ein Künstler erzählt der Autorin der Frankfurter Allgemeinen freimütig, um sein Bild Goldregen mit himmelwärts entschwebenden Olympiabären aufhängen zu können, musste er das am unteren Rand angebrachte Foto der Osterkerzen in den Händen haltenden Tandempräsidenten Putin und Medvedev entfernen. Er ersetzte es durch eines von Stalin und Woroschilow. Dann ging es durch. Kerstin Holm hat aber auch Freiheitsinseln aufgetan, wo Künstler ihr eigenes Ding machen. Eine Belarusin etwa vergegenwärtigt in Fotos aus dem einst finnischen, jetzt zu Russland gehörenden Sortavala Zwischenräume zwischen Staaten und Epochen. Das ist wohl zu hintersinnig für die Zensur. In der Süddeutschen Zeitung macht sich Gerhard Matzig bissige Gedanken zu Friedrich Merz' Tirade vom Bundeskanzler als dem Klempner der Macht. Da die Repliken von Olaf Scholz auf den Anwurf auch nicht überzeugend gerieten, fragt sich Matzig, sind im Parlament alle noch ganz dicht? Sein Fazit in der Süddeutschen: Mehr Wertschätzung für Handwerksberufe plus angemessene Arbeitsbedingungen minus Klempnerwitze. Das wäre mal was. Klempner und Installateure halten dieses Land immerhin physisch so gerade noch zusammen. Hand aufs Herz. Wenn mal was kaputt ist, wer würde bei Scholz oder Merz anrufen?
Der Blick in die Feuilletons war das von Ulrike Timm. Und das war es, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.